Der Krieg der USA gegen den Iran wird immer mehr zu einem globalen Desaster. Die Friedensgespräche auf Vermittlung von Pakistan sind vorerst gescheitert. Und Trumps Idee, die Straße von Hormuz nun selbst zu blockieren, ist dabei die letzte irrationale Wendung mit Auswirkungen auf den gesamten Welthandel. Um dem zumindest etwas entgegenzusetzen, reist der Bundeskanzler am Freitag nach Paris, denn der französische Präsident Macron will eine internationale Mission zur Sicherung dieser wichtigen Handelsstraße ins Leben rufen. Für die Zeit nach einem Friedensschluss. Aber wie geht es nun weiter im Nahen und Mittleren Osten? Und wie viel Hoffnung auf Veränderung hat die iranische Opposition noch? Trumps Seeblockade, Debakel für die ganze Welt, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Professor Reza Asghari ist bei uns. Er ist seit dem vergangenen Jahr Mitglied des Bundestages für die CDU. Er ist in Isfahan im Iran aufgewachsen, wurde nach der Islamischen Revolution verhaftet, ist dann nach Deutschland geflohen und wurde hier als politischer Flüchtling 1988 anerkannt. Im zivilen Leben ist er Professor für Innovationsökonomie. Herzlich willkommen Ihnen. Professor Rüdiger Bachmann ist US-amerikanischer Ökonom. Er ist Professor of Economics an der University of Michigan in Ann Arbor. Aber, so heißt es richtig. Bente Scheller begrüße ich herzlich. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Sie hat die Büros in Afghanistan und später in Beirut für die Böll-Stiftung geleitet und war auch in Damaskus tätig. Hartwig Ross ist Kapitän und Senior Maritime Consultant bei der Nexmaris GmbH, spezialisiert auf maritime Sicherheit, Resilienz, nautische Operationen, und er war Ausbilder bei der deutschen Marine. Schauen wir mal direkt auf die Straße von Hormuz, Herr Ross. Wie viele Schiffe sitzen da fest? Wie muss ich mir das vorstellen, dass da eine Blockade ist, und was bedeutet das für die Schiffe?
Es sitzen zum Moment Schiffe auf beiden Seiten der Straße von Hormuz fest, die nicht rauskommen und die nicht reinkommen. Die Lagebilder, die sagen wir, öffentlich sind, bilden natürlich nicht das ab, was man haben will, weil das keine Radarbilder sind, sondern durch AIS-Systeme, und die kann man abschalten. Und das sind, die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander. Der Verband Deutscher Reeder sagte neulich was von 2000 Schiffen. Wenn man natürlich alles, was an kleinen Küstenfahrzeugen dort sich befindet, mitzählt, dann passt das auch. Mhm. Aber die Zahl ist immens. Die Schiffe werden gebraucht auf dem Weltmarkt. Egal, auch wenn jetzt dort die Blockade bleibt, aber sie müssen raus, um diesmal von woanders Waren zu transportieren. Und man darf nicht vergessen, nicht nur Öl und Gas sollen da raus und Düngemittel, sondern auch die Bevölkerung der Golfstaaten müssen versorgt werden. Ja, die sind natürlich auch angewiesen auf bestimmte Güter, Lebensmittel, die nicht alle per Flugzeug und auf andere Weise dahin kommen können.
Und wo merkt man jetzt konkret die Auswirkungen dann?
Die Auswirkungen sind so, dass die Schifffahrt natürlich jetzt blockiert wird. Zunächst hat der Iran ja gesagt, keiner kommt raus. Natürlich sind von Anfang an immer Schiffe rausgekommen. Und da hatte ich immer gesagt, ja, wenn mir ein Polizist sagt, die Straße ist sauber, dann kann ich da auch lang gehen. Und wenn jemand den Kontakt zum Iran hat und sagt, wir wollen hier raus, und bestimmte Nationen haben diesen Kontakt, ja, es sind überwiegend Schiffe gewesen Richtung China, aber nicht nur, oder mit chinesischer Besatzung, da waren also Geschäftsbeziehungen, und dann können diese Schiffe natürlich passieren. Und heute haben wir natürlich eine andere Blockade, durch die Amerikaner.
Ja. Und das macht es nochmal komplizierter.
Das macht es komplizierter, aber die wollen jetzt ja, im Grunde ist es ja eine widersinnig, warum, erst wollten sie, dass alles freigegeben wird, jetzt ist das Ziel, iranisches Öl zu verhindern, also dass weiterhin geliefert wird, und das macht es natürlich schwierig. Das soll also kein Geld in die Kriegskasse reinkommen, so ähnlich wie es mit den Sanktionen gegen Putins Öl dann ist, wo natürlich jeden Tag große Mengen noch rausgehen.
Ja, Herr Bachmann, wir merken es hier an steigenden Benzinpreisen, das ist sozusagen hier der Indikator. Was würden Sie sagen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat dieser Krieg und auch speziell diese Blockade im Moment schon auf Europa, auf die USA, aber eben auch auf Asien?
Insbesondere auf Asien, also da sehen wir dann schon tatsächlich alle möglichen Rationierungsmaßnahmen, dass Strom abgestellt wird, habe ich heute gehört, in Pakistan für 2,5 Stunden pro Tag, dass Flüge inzwischen, also insbesondere Inlandsflüge, nicht mehr fliegen oder reduziert werden innerasiatisch. Work-from-home-Initiativen jetzt wieder. Gut, kann man sagen, haben wir eine gewisse Erfahrung seit Corona. Die chinesischen Benzinpreise steigen. Und es ist ja auch noch so, dass trotz... Ich komme übrigens jetzt gerade aus China, war da privat über die Osterferien. Wir hören zwar immer, dass China die Elektroauto-Macht ist, aber und das stimmt auch, was die Neuzulassung angeht, aber der Bestand der chinesischen Autos ist natürlich nach wie vor carbon-getrieben sozusagen, benzingetrieben. Und das bedeutet, dass auch die Chinesen das sofort an den Benzinpreisen merken. Und was das für uns angeht, jeder der Zuschauer, der tankt, der sieht das. Und das wird sich dann langsam in die Wirtschaft fressen. Wir werden das an höheren Preisen insgesamt, weil es ja sozusagen Logistik wird teurer, Waren vor Ort irgendwo hinzubringen wird teurer dadurch. Und das wird sich sozusagen in die Preisspirale fressen. Wir werden Inflation sehen. Dementsprechend wird die EZB reagieren müssen mit Zinserhöhungen. Das wird wiederum dafür sorgen, dass sozusagen dieses reduzierte Angebot an Öl mit einer reduzierten Nachfrage einhergeht. Das heißt, wir werden unsere Wachstumsprognosen, und das ist ja auch schon geschehen, die Forschungsinstitute haben die Wachstumsprognose für dieses Jahr gerade wieder nach unten korrigiert. Und zurzeit sieht es nicht gut aus. Und es kann sein, dass wir ein weiteres Jahr Stagnation bekommen werden, mindestens.
Also eine globale Weltwirtschaftskrise?
Also zumindest eine globale Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität. Ich meine, die Grundwachstumsrate der Welt, die ist natürlich in der Welt sehr hoch. Ob es da jetzt sozusagen eine Stagnation oder gar Rezession geben wird, das kann man jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber Deutschland ist ja die Basiswachstum schon nicht besonders hoch, und deswegen kommen wir jetzt wieder in eine Stagnation, wenn wir das jetzt abziehen.
Ja, Herr Aschgar, bevor man zur Rolle der Opposition kommt, vielleicht auch dann auch nochmal konkret, weil wir über die Wirtschaft reden. Also wo merkt man im Iran die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges, jetzt mal unabhängig von der Zerstörung und des...
Die Entwicklung der Wirtschaft in den letzten Jahren ist ja ganz schlimm gewesen. Und der Ursprung des Aufstandes im Januar war, dass die nationale Währung enorm abgewertet wurde. Und die Händler waren sozusagen diejenigen, die zuerst auf der Straße gingen, weil einfach keine Planungssicherheit hatten. Und ganz schnell hat sich der Aufstand politisiert. Ein Aufstand, der sehr, sehr brutal niedergeschlagen wurde. Die Waren werden knapper und knapper. Und wie ich aus den persischsprachigen Meldungen jetzt vernommen habe, die US-Administration möchte die wichtigsten Häfen von Iran sperren und Export und Import vom Iran abschneiden. Also die USA planen nicht, wie ich das aus den persischen Quellen erfahren habe, nicht den gesamten Straße von Hormuz sperren, sondern nur den Iran abschneiden vom internationalen Handel. 90% der Ölexporte gehen ja über den persischen Golf. Und die Amerikaner wollen das Blatt wenden. Und wenn das tatsächlich passiert, beziehungsweise wenn die Folgegespräche, die in den nächsten Tagen in Islamabad stattfinden sollten, wieder zu keinem Ergebnis führen, dann wird der Iran richtig hart ökonomisch getroffen.
Und das ist aber dann, das wäre dann eine sinnvolle Blockade, sagen Sie?
Ich halte es für sinnvoll, weil die anderen Golfstaaten nicht mehr davon betroffen sind, sondern nur der Terrorregime. Und eins dürfen wir nicht vergessen, so lange, dass die Revolutionsgarden keinen Druck spüren, werden sie keine Kompromisse in Islamabad oder woanders machen. Also die brauchen den Druck. Nur hier, wie ein Gentleman mit denen reden wollen, würde aus meiner Sicht nicht wirklich zu einem positiven Ergebnis führen. Mhm.
Frau Scheller, was hören Sie aus der Region, also gerade auch die anderen Staaten, jetzt unabhängig von Iran und USA, wie sehr sind die jetzt alle in Mitleidenschaft getroffen? Wir sehen natürlich, dass Israel noch den Libanon stark angreift. Also wie würden Sie die Situation da im Moment, die Lage beschreiben?
Ich denke, wir haben hier eigentlich zwei Konfliktszenarien, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist, was direkt um Iran herum sich abspielt. Da haben wir Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, die fürchten eher, was als nächster Effekt kommen könnte, wenn jetzt diese US-Blockade greift. Denn wir haben in den letzten Wochen ja schon einen kleinen Ausblick gehabt. Im Jemen sitzen die Proxys des Irans, die Houthis, die dann auch mit Beschuss begonnen haben. Das war diesmal sehr zurückhaltend. Und da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht noch Unheil droht. Könnte, denn diese könnten natürlich den anderen Seeweg, die andere Meerenge der Region, die relevant ist, den Golf von Aden, hier ins Visier nehmen und damit auch noch den Weg nach Europa durch den Suezkanal erschweren. Für Saudi-Arabien wäre es problematisch, weil seine beiden Zugänge zum Indischen Ozean gestört wären. Und das wäre ja eine Eskalationsstufe, bei der der Iran sozusagen noch mal nachlegen könnte. Das ist etwas, was für genau diesen Winkel der Region vielleicht eine Rolle spielt. Ich denke, im Libanon haben wir gesehen, als das erste Mal ein Deal im Raum stand, dass es möglich war, dass in Islamabad die iranisch-amerikanischen Verhandlungen zu einem Erfolg kommen könnten, wurde dort sehr massiv von Israel bombardiert, wurden zivile Ziele über ganz Beirut und ohne Vorwarnung bombardiert. Also es war ein klarer Versuch, hier zu eskalieren, um eben diesen Deal zu stören und möglicherweise auch Iran zu provozieren, hier sich wieder aus dem Fenster zu lehnen und von sich aus die Verhandlungen zu unterlaufen. Und dementsprechend hängt es zusammen, auch wenn es von Trump nicht als eine Logik gedacht ist.
Aber wer könnte dann, Herr Bachmann, denn ja, den Druck erhöhen? Oder wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass es einen Deal mit den USA gibt?
Das müssen andere beantworten als ich. Ich frage mich auch tatsächlich, ob das so, das ist vielleicht eine Frage, die der Herr Ross beantworten muss, ob das so clean überhaupt zu blockieren geht. Also nur die Iran-Seite zu blockieren, alles andere aber durchzulassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Iraner das ja versuchen werden zu verhindern, über Minen oder über weitere Beschüsse. Wir hören gerade von Deals mit China, die da entsprechende Raketen liefern. Und ich meine, das kann ja dann tatsächlich unbegrenzt gehen. Also die Chinesen können diese Raketen liefern. Die Iraner schießen die ab auf die Amerikaner. Und dann sind wir natürlich auch in der Situation, wir dürfen nicht, insofern sehe ich es vielleicht ein bisschen anders als Herr Ashkari, wir sind dann in einer Situation, wo wir dann wirklich einen Proxy war zu den größten Militärmächten dann hätten. Und das muss uns allen, das ist eine hochgefährliche Situation.
Aber dann fragen wir, Herr Ross, funktioniert das, was Herr Ashkari gesagt hat, dass man eben diese Häfen so blockiert und den Iran das, quasi abschneidet?
Das Blockieren wird funktionieren, aber nicht als einzelne Maßnahme, sondern genau das andere wird auch passieren. Ich denke, die Chinesen werden sich sehr zurückhalten, aber nur vordergründig. Ja, im Hintergrund werden die ganz massiv, immer so, dass es am besten keiner merkt, dort intervenieren. Und auf der anderen Seite, nicht beim Iran, sondern auf der anderen Seite ist eben Oman. Aber das sind zwar omanische Gewässer, aber wer will verhindern, dass das iranische Regime dort Minen reinlegt? Und es geht ja bei der Passage darum, wo die Schiffe mit ihrem Tiefgang durch können. Das ist nicht direkt an der Küste, sondern sie müssen irgendwo in der Mitte sich bewegen. Da kann auch noch wieder Beschuss mit Flugkörpern, Raketen und Drohnen erfolgen. Und dann haben wir die Situation, die Amerikaner blockieren erfolgreich wahrscheinlich die iranischen Häfen. Aber alle anderen Schiffe, die raus wollen, werden auch daran gehindert, nämlich bestimmte Strecken zu befahren, weil dort eine Minengefahr besteht. Und das ist bei den Minen so, wenige Minen oder allein die Annahme, dass dort welche liegen, sorgt dafür, dass da keiner reinfährt. Und das bekommen die Amerikaner auch so schnell nicht hin.
Okay, und trotzdem, Herr Ashkari, Sie sagen, es ist schon gut, der Ansatz von Trump, diese Seeblockade zu machen, weil das die einzige Möglichkeit noch ist, das Regime unter Druck zu setzen. Wie viel Hoffnung hat die Opposition noch auf die USA und auf Donald Trump?
Das iranische Volk hat 6-7 Wochen lang mehrere Zehntausende Anschläge ausgehalten in der Hoffnung, dass am Ende das Regime entfällt. Und im Augenblick hat die iranische Bevölkerung keine andere Option. Also ich vermute, dass möglicherweise Donald Trump in keinem anderen Land der Welt so beliebt ist wie im Iran. Auch wenn das die Ironie der Geschichte ist. Okay? Die hoffnungslosen Menschen machen daraus eine Hoffnung, dass dieser Mann möglicherweise so viel Druck Druck ausübt, dass die Revolutionsgarden einlenken bzw. Idealfall sogar gestürzt werden.
Aber bis jetzt ist er damit ja nicht erfolgreich.
Nee, das ist nicht aber. Ja. Das Regime steht mit den Rücken zur Wand. Also die sind Meister der Inszenierung, der Propaganda und mittlerweile Revolutionsgarden alleine schaffen es nicht, das Volk unter Kontrolle zu halten. Deshalb haben sie angefangen, die Terroristen von Proxys von Irak, Hashdushabi und Fatemi Yun aus Afghanistan in den Iran zu holen. Die haben die Jugendliche bewaffnet auf den Straßen. Also der größte Feind des Regimes sind weder Israel noch Amerika, sondern das eigene Volk. Und deshalb hat das Regime auch im Januar schätzungsweise 30.000 friedlich demonstrierenden Menschen massakriert und können sich vorstellen, in welcher Gemütslage die Menschen sind.
Die sich jetzt nicht mehr auf die Straße trauen?
Im Augenblick nicht, ja.
Frau Scheller, sehen Sie da eine Möglichkeit, dass dieser Krieg dann doch dazu führt, den Menschen im Iran zu helfen, der Opposition?
Also ich denke, neben der Konstellation des Krieges haben wir auch einfach den Effekt, dass das Regime sich, weil es so korrupt ist, auch selbst ausgezehrt hat. Also dementsprechend war auch das ja ein Grund der Proteste im Januar. Und ich denke, es hat viele Probleme, aber es ist auch einfach außerordentlich brutal. Es ist bereit, jede Möglichkeit zu nutzen, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Und das bereitet mir Sorge. Zumal, wenn ich jetzt von Trump überhaupt nicht mehr das Wort von Regime Change als Wunschvorstellung höre, sondern er schon eigentlich immer sagt, es sei ja bereits ein neues Regime da. Das ist natürlich nicht der Wandel, den die Menschen im Iran sich erhoffen oder wir. Das hat zum Teil auch neue sehr hartleibige Hardliner an die Macht gespült. Also dementsprechend ist zu fürchten, dass das Regime im Prinzip in dieser Form bleibt, weil es einen Deal gibt und dann erstmal die innenpolitische Repression fortsetzt. Und das wäre sozusagen der nächste Zielpunkt, der verhindert werden muss, dass es diese Möglichkeit bekommt.
Zumal ja inzwischen auch durchaus bezweifelt werden darf, dass Regime Change irgendeiner der Motive dieser Trump-Administration überhaupt ist. Dass das möglicherweise man soll die Hoffnung, finde ich, nie aufgeben und dass das möglicherweise als Kollateraleffekt dieser Aktion vielleicht dann noch kommt. Wir wünschen uns das alle natürlich mit ganzem Herzen. Aber die New York Times hat ja, ich glaube, es war die New York Times, hat ja eindeutig berichtet aus den Diskussionen im Oval Office vor dem Krieg. Und Trump hat ja eindeutig gesagt, also so ein Regime Change gehen, that's not my problem. Okay, that's their problem. Trump ging es ums Öl, ging es um andere Dinge, ging es ums Geschäfte machen, ging um Inszenierungen für die Innenpolitik, aber sicher nicht darum, dem iranischen Volk sozusagen mit seinem Freiheitswillen dem sozusagen nachzuhelfen.
Können Sie überhaupt eine Strategie erkennen oder wird die den Amerikanern, dem amerikanischen Volk klar gemacht, was die Strategie hinter diesem Krieg ist?
Also klar gemacht wird die nicht, die ändert sich ständig, aber man kann, wenn man Trump versteht als, ich glaube, man muss Trump tatsächlich verstehen, man muss das wirklich ernst nehmen, als sozusagen er kombiniert zwei Dinge. Er kommt aus dem Reality-TV, das heißt, er ist ein Entertainer und er ist ein kleptokratischer Real-Estate-Mafia-Boss. Das ist, was Trump am Ende des Tages ist. Und daraus folgt, dass alle diese Aktionen, Venezuela, Grönland, jetzt die Auseinandersetzung mit dem Vatikan. Das, ich nenne das Powertainment. Es geht hier, Trump schreibt ständig Soap Operas, Reality TV, weil er es kann. Und zwar mit der Bühne der ganzen Welt. Er ist tatsächlich so megalomanisch. Und wenn man Trump und gleichzeitig machen er und seine Oligarchen und seine Familie ja großartige Geschäfte mit diesem Irankrieg. Das ist die kleptokratische Seite. Und wenn man Trump durch diese beiden Linsen sieht, dann macht das alles, hat es seine eigene Rationalität. Man darf Trump aber nicht als Staatenlenker, als Parteiführer, als sozusagen weltgeschichtlichen Visionär ansehen.
Ja. Also es ist zu einfach, gestatten Sie mir. Eine sehr, sehr wichtige Motivation von Donald Trump haben Sie nicht erwähnt. Und zwar, dass der Iran im Besitz von 450 Kilogramm hoch angereichertes Uran ist. Und laut der Internationalen Atombehörde kann der Iran sozusagen dieses Uran umwandeln in Nuklearwaffen. Und das ist eine große Gefahr für die USA, aber auch für die Weltzivilisation.
Israel vor allem.
Trotz aller Gründe, die Trump uns liefert, ihn zu kritisieren, dürfen wir nicht vergessen, dass dieses Terrorregime die Ursache des Krieges ist und wir am Ende an transatlantischen Freundschaft nicht zweifeln dürfen. Natürlich ist der Trump schrecklich. Also sein Vokabular, die persische Zivilisation würde ich zerstören, den Iran in Steinzeit werfen. Also so ekelhaft, Entschuldigung für den Ausdruck, aber anders kann ich nicht interpretieren. Nichtsdestotrotz, wir dürfen nicht ihn nur schwarz malen.
Aber ich denke, da ist genau das Problem, die Strategie, um dann genau diesen Effekt zu erzielen, um das angereicherte Material rauszubringen. Ja. Das sehe ich noch nicht. Und genau deswegen bereitet es Israel, denke ich, auch Sorge. Denn am bedrohtesten dadurch ist natürlich Israel. Deswegen sieht Netanyahu und Trump eben auch einen unsicheren Verbündeten. Man braucht Trump, um diesen Krieg so zu führen. Aber die Sorge ist, wird er bis zum letzten Ende gehen oder möchte er als der beste und größte Dealmacher aller Zeiten irgendwie eingehen, indem er einen fadenscheinigen Deal dann unterzeichnet. Also da sehe ich noch nicht, dass Trump wirklich strategisch genug an festen Zielen arbeitet.
Und das gilt auch für die Golfstaaten. Die Golfstaaten, glaube ich, sind inzwischen auch nicht mehr so sicher, ob das sozusagen der beste der Verbündete war in genau diesem Sinne.
Ihre Sicherheitsarchitektur ist ja auch absolut bloßgelegt worden durch die letzten Wochen.
Nun, meinen Sie ernst, dass die USA oder beziehungsweise Trump einen Deal mit dem islamischen Regime machen würde und dabei zulassen würde, dass der Iran weiter Urananreicherung betreiben darf und diese Mengen von angereichertes Uran beizubehalten?
Vielleicht wird es nicht so in dem Deal stehen. Ich traue ihm auch das zu. Aber ich glaube, wenn man das tatsächlich umsetzen muss, dann braucht man ein komplexes Vertragswerk mit Mechanismen. Wie soll das geschehen? Wer soll das überwachen? Wer soll
es gewährleisten? Das ist ja auch schon mal
Das gab es schon mal. Das hat er damals verspottet als den schlechtesten Deal aller Zeiten. Aber das ist nicht Trumps Art. Er möchte die großen Federstriche und die Details. Da ist ihm nichts, das ist ihm nichts. Und dann ist sein Kopf schon wieder ganz woanders. Irgendwo wieder eine Bühne suchen. Deswegen fürchte ich, der Teufel steckt im Detail. Und wenn wir das nicht festgelegt haben und es da Garantien gibt, dass es auch passiert, dann bleibt die Unsicherheit, die mit dem Nuklearprogramm verbunden ist.
Er hat nach Islamabad Kushner geschickt. Glaube ich auch wieder Witkoff und Vance. Da waren keine technischen Experten da, die diese Deals aushandeln können. Die Iraner haben echte technische Experten dahin geschickt. Von der amerikanischen Seite waren seine Real Estate, seine Immobilienfreunde dabei. Das zeigt doch, dass es ihm gar nicht um diese Dinge geht. Er wird vielleicht einen Deal unterschreiben, der so ähnlich wie der alte war und wird das dann irgendwie anders verkaufen und schon hat er wieder sein Entertainment Value. Ich glaube daran nicht.
Der Iran hat noch sehr viel Waffen verschiedener Art versteckt, gut versteckt. Und die 400 Kilo Uran, hochangereichertes Uran, das ist der offizielle Wert. Wir wissen nicht, ob da nicht noch woanders was ist. Auch der Mossad vielleicht nicht. Und damit müssen wir auch rechnen. Und letztlich, derjenige, der mit Nukleareinsatz gedroht hat, ist Donald Trump. Der hat gesagt, ihr werdet pulverisiert. Ja, ich lösche eine Zivilisation aus. Und das geht mit normalen, konventionellen Waffen aus der Luft nicht. Da muss man Kernwaffen nehmen. Das sind ja einige Professoren auch, die sich dazu geäußert haben, haben immer von der A-Bombe gesprochen hat. Das heißt, Trump hat das angedroht, das iranische Regime seit Jahrzehnten gegen Israel, aber ist nichts passiert. Wir müssen aber auch sehen, dass Trump letztlich den Mittelmächten eine riesige Vorlage geliefert hat. Ich bin gegen Waffen. Ja, ich als ehemaliger Soldat, ich bin gegen Waffen, schon erst recht gegen Kernwaffen. Aber jetzt gibt man ja die beste Argumentation. Wenn da einer ist, der sagt, Kanada gehört uns, Grönland gehört uns und mit Kuba kann ich machen, was ich will und hier hole ich den Präsidenten raus und droht dem Iran praktisch mit Auslöschung. Ihr gehört in die Steinzeit, das hat er ja gesagt. Und er meinte nicht das Regime, sondern hat damit praktisch das gesamte iranische Volk angesprochen. Und jetzt liefert man natürlich, ich sag mal, stabilen Staaten, aber auch, ich sag mal, Nordkorea und so, beste Vorlagen, Kernwaffen zu besorgen, nicht um damit zu kämpfen oder das einzusetzen als Aggression, sondern um die staatliche Souveränität sicherzustellen. Denn gegen einen Aggressor wie die USA gibt es nichts anderes als Kernwaffen, leider. Mit was anderem kann man leider das nicht herstellen. Und das ist ein großes Problem. Muss man nicht.
Das wäre eine weitere Eskalation, genau. Über die wir, ja, die schwierig
die
ist.
Die keiner will.
Ja, die keiner will natürlich. Und dann steht Europa da und sieht die Folgen dieses Krieges und sagt, ja, wir sind auch bereit, jetzt das, die Straße von Hormuz zu sichern. Also vorhin schon gesagt, der Bundeskanzler reist am Freitag nach Paris, weil Macron so eine Initiative hat mit vielen Ländern, um zu sagen, wenn es einen Frieden gibt, bei Friedensschluss, Mandat und ein tragfähiges Konzept, dann sind wir bereit, diese Straße zu sichern. Wie wichtig ist das? Macht das überhaupt Sinn, Frau Scheller?
Also ist das es macht immer Sinn, sich innereuropäisch zu verständigen. Denn ich glaube wirklich, wenn wir hier irgendein Gewicht in die Waagschale werfen wollen, dann können wir das nicht als Nationalstaaten, sondern nur mit einer europäischen Position. Allerdings müssen wir auch realistisch sein. Im Moment sind es die USA und Iran und Israel dieses Geschehen bestimmen. Gegen deren Willen werden wir dort nichts tun können. Und sie werden es besser wissen, wie eine Absicherung überhaupt vonstatten gehen könnte. Denn die Vulnerabilität erscheint mir sehr hoch. Der Einsatz geringer Mittel erfordert, das ja nur hier etwas lahmzulegen. Dementsprechend erscheint es mir unrealistisch, das zu gewährleisten.
Wie könnte das gehen und was könnte Deutschland da überhaupt in die Waagschale bringen?
Nicht viel. Also man muss dann genau sehen, was ist der Auftrag. Und da ist an Land im Grunde nichts, was Deutschland da viel tun könnte, sondern es wäre im Grunde Straße von Hormuz. Man könnte Minen räumen, aber wir haben die Kapazitäten gar nicht. Ja, wir haben in Deutschland noch 6 aktive Minenjachtboote. Die Belgier, die Niederländer haben auch deutlich abgebaut und das waren die stärksten Nationen in diesem Bereich. Die Niederländer und Belgier haben gerade an die Ukraine abgegeben fürs Schwarze Meer. Wir haben da keine großen Kapazitäten. Und das hatte ich bei der letzten Sendung auch gesagt, im Flugzeug steht immer erst selbst die Maske aufsetzen, dann den anderen, dem man eigentlich helfen will. Ja. Und wenn wir diese Kapazitäten hier wegziehen, dann reibt sich in Moskau jemand gewaltig die Hände. Da muss man auch drauf aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo ein Vakuum erzeugen in einem Bereich, wo Minengefahr ein riesiges Problem ist. Ostsee und Nordsee sind klassische Gewässer von den Wassertiefen her, wo Minen eingesetzt werden können.
Aber auf der anderen Seite machen wir uns da nicht ein bisschen zu klein. Also ich stimme völlig zu, dass wir sozusagen diesen, ja, man muss schon fast sagen, Zwei-Fronten-Krieg eigentlich sozusagen mitdenken müssen strategisch. Auf der anderen Seite hat doch Wladimir Zelensky in den letzten Wochen bewiesen, dass auch selbst ein Land, das so prekär und so angegriffen ist, plötzlich nicht nur sozusagen zeigt, wie stark militärisch man sein kann oder so ein Land sein kann, sondern auch diplomatisch. Ich meine, wenn sozusagen neben den großen Akteuren, die Sie genannt haben, sozusagen noch jemand irgendeine Rolle gespielt hat in diesem Konflikt, dann war es die Ukraine all of a sudden. Das ist ja durchaus interessant. Und es scheint doch sehr merkwürdig, dass sozusagen die Ukraine, inzwischen auch die Europäer, was diplomatische Initiativen Präsenz bei den Golfstaaten übertrumpft. Also das sollte, finde ich, den Europäern schon zu denken geben.
Und der Außenminister reist ja auch viel in die Region. Herr Asghari, Sie als Bundestagsabgeordneter, wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass Deutschland da wirklich auch Ihrem Heimatland hilft?
Ja, also ich denke, dass wir auch vor allen Dingen mit Golfanrainerstaaten reden müssen, die auch in diesen Prozess einbinden. Zufällig hatte ich vor wenigen Wochen ein Gespräch mit dem Botschafter einer dieser kleinen Städten und sie sind richtig sauer auf den Iran, weil die immer sehr zurückhaltend gegenüber dem Iran waren. Und jetzt in den letzten Wochen wurden über 4000 Raketen vom Iran auf diesen kleinen Staaten abgefeuert. Und gerade für die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Folgen des Krieges verheerend. Mhm. Das Gleiche gilt für Bahrain, für Katar. Sogar ein großes Land wie Saudi-Arabien leidet darunter. Und wir müssen ein bisschen längerfristig denken. Nicht nur an diesen Konflikt, sondern wie wollen wir mit diesem Regime umgehen? Wollen wir zulassen, dass in 2 Jahren wieder der Iran die Straße von Hormuz sperrt? Sie haben recht, diesen Krieg kann sogar zu einer Weltrezession führen. Ich habe gerade gestern in unserer Fraktion gehört, dass der Mehlpreis in Sahelregion in Afrika um 100% gestiegen ist. Also Länder, die sowieso arm sind und nun enorm unter dem Krieg leiden. Asiatischen Länder sind enorm abhängig von diesem Erdöl. Japan bis zu 90%, Korea ähnlich. Und da müssen wir strategisch überlegen, wollen wir diesen Störfaktor längerfristig hier tolerieren?
Ja, aber die Frage war, ob die Art, wie Trump es gemacht hat, ob das die richtige Strategie ist, um dieses Land zu...
Das ist die langfristige, aber die kurzfristige Sache ist ja, ich glaube, so wie Wolodymyr Zelensky den Golfstaaten gezeigt hat, ich stehe an deiner Seite, an eurer Seite, hätte man doch auch von europäischer Seite entsprechende Initiativen vielleicht hoffen können drauf. Sie haben die Sahelzone angesprochen. Wir machen jetzt in Deutschland gerade eine Maßnahme, über die man ökonomisch diskutieren kann, wie man will. Aber sie wird ceteris paribus dazu führen, dass die Nachfrage nach Öl aus Deutschland eben gerade nicht zurückgeht, weil sozusagen die Preise gesenkt werden. Und das wird unmittelbare Auswirkungen auf noch ärmere Länder haben, die eben diese Kaufkraft nicht haben. Und sozusagen jede Benzinfüllung, die in Deutschland stattfindet, wegen des Tankrabatts wird Auswirkungen auf die Sahelzone haben. So hängt die Weltwirtschaft zusammen. Das heißt, wir verschlimmern diese Probleme im Grunde genommen noch mit unserer Rettungspolitik, wobei ich das subjektiv natürlich verstehen kann, warum die deutschen Politiker für die deutschen Wähler das machen. Aber dann müsste man doch wenigstens schon jetzt überlegen, zum Beispiel, wie verhindern wir zukünftige Hungerkatastrophen, die daraus resultieren.
Und welche Position kann Europa oder können europäische Länder gemeinsam, auch die Briten sind da ja auch stark involviert, gemeinsam überhaupt nehmen, damit sie da eine Stimme haben? Oder sagen Sie, das ist einfach gar nicht so möglich?
Ich glaube, dafür wäre wichtig, was sie auch anzubieten haben. Denn Zelensky kommt ja nicht nur mit warmen Worten und Solidaritätsbekundungen, sondern mit der Expertise, die Ukraine tragischerweise aus dem Angriffskrieg Russlands auf See gesammelt hat. Die Expertise zu Drohnen. Und das ist was in den Golfstaaten jetzt hoch nachgefragt war, weil sie genau dadurch jetzt selbst betroffen waren. Und dementsprechend denke ich, für Europa wäre wichtig, sich zu verständigen, was können sie anbieten, was gleichermaßen nachgefragt ist, was gleichermaßen interessant ist. Und da denke ich, dass wir gerade angesichts der Transportschwierigkeiten für Rohstoffe jetzt auch gesehen haben, Pipeline-Vorhaben sind vielleicht nicht so weit gediehen oder können nicht so genutzt werden. Gerade im Irak gibt es ja auch im Prinzip ungenutzte Wege, die politisch blockiert wurden, bei denen dann wieder andere Akteure eine Rolle gespielt haben. Die Türkei zum Beispiel. Also ich glaube, da müssen wir auch wirklich schauen, dass jetzt die Türkei und die Golfstaaten nicht getrennt voneinander gedacht werden können, sondern wir hier eine gemeinsame Herangehensweise finden müssen.
Aber nochmal an Sie auch nochmal, Herr Aschgar, die Frage, wie sehr, also gibt es Punkte, wo Sie sagen, da würden Sie sich von der deutschen Außenpolitik mehr Tatkraft wünschen oder ist es also auch ganz konkret aus dem Iran heraus, wo Sie sagen, da kann man mehr unterstützen?
Es wurde ja gesagt, dass wir keinen Nationalgang machen sollten, sondern versuchen wirklich eine europäische Politik hier betreiben. Wir sollten vielleicht die Initiative ergreifen, um gemeinsam mit anderen Europäern engagierter auch unsere Interessen formulieren.
Die Initiative ergreift jetzt Macron. Oder zumindest für diese Sicherung.
Das ist auch zu begrüßen, natürlich. Wie gesagt, diese Länder einbeziehen, auch Europäer müssen viel mehr miteinander reden. Da müssen sie viel besser Dinge miteinander abstimmen. Aber das ist ein Problem, das nicht erst gestern entstanden ist. Seit Jahrzehnten Europa hat bequem nur die Rolle des Zuschauers übernommen. Und kritisieren wir Donald Trump auch berechtigt. Aber das ist eigentlich ein Zeichen der Ohnmacht. Nur hinsetzen und sagen, ja, der macht verkehrt. Ja, der macht es verkehrt. Aber was ist unser Konzept? Ja. Was ist unsere Idee? Was ist unsere Strategie?
Ja.
Herr Ross. Vielleicht muss man ganz andere Wege gehen. Nochmal zu der Blockade des iranischen Öls. Das ist sicher eine Maßnahme, die für die Verhandlungen sinnvoll ist. Das gibt erst mit rein, aber ob das langfristig zielfristig, nicht. Das ist also für die Verhandlungen schon. Aber ich sage mal so ganz platt, warum gehen wir nicht hin und sagen dem Iran, wir wollen bei euch Öl kaufen. Und wir sorgen auch dazu, dass das rauskommt, aber dafür Gegenleistungen. Dass man einfach ganz hart Gegenleistungen, so absurd das klingen mag, man einfach sagt, ihr habt ein Problem, ihr braucht Geld, auch für den Wiederaufbau, denn das werden die Amerikaner nicht bezahlen. Und die Golfstaaten fordern ja auch vom Iran Wiedergutmachung. Wie soll der Iran das stemmen, auch wenn das Regime weg ist? Das ist eine Riesenleistung. Warum geht man nicht hin und sagt, wir kaufen bei euch ein, aber dafür schafft ihr bestimmte
Nukleartechnologie so
Nein. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber das wäre natürlich eine Verhandlung, zu sagen, ja, dafür gebt ihr das
so
auf.
Rational und sind. Also der Iran ist zurzeit kopflos. Das dürfen wir nicht vergessen. Khamenei wurde eliminiert. Mhm. Der Sohn liegt im Krankenhaus, wahrscheinlich im Koma, weil bislang nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Mhm. Kein Fernsehauftritt. Die hochrangigen Generäle wurden eliminiert. Die Generäle zweiten Ranges sind nachgerückt und zwei Personen haben das Sagen und die waren überhaupt nicht erfreut, dass Donald Trump mit jemandem wie Ghalibaf reden wollte, der verdammt korrupt ist und aufgrund seiner Korruption gewisse Rationalität hat. Okay? Und die zwei wichtige Stakeholder, die wahnsinnige Fundamentalisten sind, wurden nicht berücksichtigt. Deshalb haben sie ganze Menge Aufpasser mit Ghalibaf nach Islamabad geschickt. Die iranische Delegation bestand aus 70 Köpfen.
Okay. Ich glaube, es sollte aber auch dienen, um zu zeigen, die Enthauptungsstrategie, die ja da gefahren wurde, das schüchtert uns nicht ein. Deswegen war, glaube ich, bewusst dieser Popanz auch gewählt.
Ich glaube, weiß, da kommen noch ganz viele nach.
Sozusagen. Es kommen viele nach. Die Qualität ist natürlich nicht die gleiche. Das haben wir auch zuvor schon gesehen. Vor 6 Jahren wurde Qasem Soleimani getötet, der diese ganzen Auslandsoperationen und die Milizen gemanagt hat. Da kam auch jemand nach. Aber er konnte nicht das Gleiche leisten, hatte nicht das Charisma und die Fähigkeiten. So also das ist nicht das Gleiche, nichtsdestoweniger. Wenn für dieses Regime das nackte Überleben das ist, was ihr Ziel ist, dann ist es schon relativ klein und handhabbar sozusagen. Also ich fürchte, der Weg ist sehr lang, das wirklich fallen zu sehen. Und ich glaube, dass wir hier eben auch, wenn wir uns überlegen, mit wem können wir in der Region dann Bündnisse schließen, um unsere Wirtschaftsinteressen hier zufriedenstellend beantworten zu können. Was ist mit den Menschenrechten? Denn die werden hier gerade massiv eingeschränkt. Der Iran hat die bitterste Erfahrung, glaube ich, seit Jahrzehnten im Januar gemacht. Aber in den ganzen Golfstaaten sind Leute verhaftet worden, allein dafür, dass sie jetzt Bilder des Geschehens einstellen. Also die Repression hat hier zugenommen und das ist ein Trend, den wir auch nicht von der Hand weisen können. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind uns vielleicht nicht immer so bewusst. Da denkt man vielleicht, ach, das bleibt ja dort, was geht es uns an? Am Ende geht es uns an, weil das letztlich dazu führt. Flucht und Vertreibung kommen nicht zuletzt durch autoritäre Regime, die am Ende des Tages fallen können. Aber bis dahin ist es ein langer Weg.
Herr Emlicher, kurze Ergänzung. Ich habe vor der Sendung gelesen, einen Bericht von Amnesty International. 70% aller Hinrichtungen der Welt im Iran stattfinden. 70%. Es ist unglaublich. Also es ist ein schreckliches Regime.
Ja. Herr Bachmann, gibt es Punkte, wo man einen Einfluss auf Donald Trump und seine Art der Kriegsführung ausüben könnte? Und wie sieht er da die Rolle Europas? Er war ja sehr verärgert, dass man nicht sofort ihm geholfen hat, die Straße zu sichern. Also wie wird das da... Ja, wie sollte man da mit dem Weißen Haus umgehen?
Ich sehe da wenig Einflussmöglichkeiten für die Europäer. Das Einzige, wie gesagt, wenn meine Theorie stimmt, dass er, wie gesagt, der Kombination Entertainer und Kleptokrat ist, dann müsste man wieder sowas finden wie Anleihemärkte oder Aktienmärkte möglicherweise. Das hat ja bei Grönland durchaus schon mal funktioniert, das hat beim Zoll funktioniert. Eher so. Beziehungsweise vielleicht muss man einfach warten, bis ihn diese ganze Sache wieder langweilt und er eine andere Sache wieder toll findet. Denn das Entertainment-Prinzip bedeutet ja, dass dass sozusagen auch neue Kapitel aufgemacht werden müssen in dieser Telenovela. Und da ist dann vielleicht, wenden wir uns wieder Kuba zu. Wie gesagt, zurzeit haben wir noch so einen Nebenkriegsschauplatz mit dem Vatikan. Das ist das, was die amerikanische Innenpolitik ehrlich gesagt dominiert zurzeit. Wir reden ja gar nicht mehr so über Iran.
Okay.
Wir reden
nur also über so ein den, großes
na, ja, klar, natürlich.
Thema also, geworden.
Ja klar, absolut. J.D. Vance hat einen Fernsehauftritt, in dem er den Papst nochmal ganz deutlich kritisiert. Also das ist, glaube ich, inzwischen, also inzwischen gibt es eigentlich
aber Unterstützung für den Krieg gibt es nicht so viele.
Es gibt sowieso also, keine Unterstützung für den Krieg oder kaum Unterstützung für den Krieg in der amerikanischen Öffentlichkeit. In weite Teile, sozusagen im linksliberalen Spektrum schon mal gar nicht, aber auch in der MAGA-Bereich. Deswegen ist ja die MAGA-Koalition inzwischen auch auseinandergefallen. Und also der letzte, sozusagen der gerade letzte Schritt war eben das Wegfallen der Isolationisten, der America-First-Leute. Und jetzt das Allerneueste eben der Katholiken, die ja auch ein Großteil der Wählerschaft in MAGA war. Also zumindest der konservativen Katholiken. Und ich glaube, wir werden, also ich kann das nicht vorhersagen, aber es kann durchaus sein, dass wir irgendeinen komischen Deal sehen werden, der relativ einfach ist, der sozusagen zum Status quo ante zurückgeht und Trump wendet sich dann wieder anderen Dingen zu. Das glaube ich, muss unsere Hoffnung sein, weil ich glaube, sonst haben die Europäer wenig Hebel.
Aber wenn die Hoffnung ist, dass es so irgendwie so bleibt, Herr Ross, wie würde das denn funktionieren? Weil es jetzt bei der Straße, wenn es heißt, da muss dann Maut gezahlt werden, da sollen Gebühren bezahlen, wie muss ich mir das denn eigentlich vorstellen? Und in welcher Größenordnung ist das eigentlich?
Ich weiß nicht, was da an Geld fließt, aber das sind sicher hohe Summen. Es ist illegal. Also völkerrechtlich ist sowas illegal. Das sind internationale Gewässer. Und selbst bei der Passage von nationalen Gewässern, also 12-Meilen-Zone, darf das nicht passieren. In der erweiterten Wirtschaftszone bis 200 Seemeilen dürfen Schiffe angehalten werden unter Kenntnisgabe an den Flaggenstaat, aber auch nur das, nur wenn Verdachtsmomente da sind. Aber jetzt dort Geld zu nehmen, das ist illegal. Die Frage ist nur, wenn jemand da raus möchte und Druck hat, weil ich sag mal, China sagt, wir wollen diesen Tanker da raus haben, dann ist die Frage, das ist wie eine Schutzgelderpressung. Ja? Dann heißt es, zahlst du? Oder nicht. Dann kann ich sagen, ich zahle oder ich zahle nicht, dann bleibe ich da stehen, wo ich bin, oder ich hole die Polizei. Und in diesem Fall werden viele Schiffe sagen, wir zahlen. Weil sich das immer noch rechnet und weil das Öl rankommt, rauskommt und weil das Schiff rauskommt. Und das Regime im Iran bisher noch wahrscheinlich gut kassiert hat.
Also jetzt die verlangen 2 Millionen Dollar pro Schiff, das haben sie erstmal angekündigt. Ob sie das wirklich durchsetzen können, ist eine andere Sache. Ich bin nicht so zuversichtlich, dass sie wirklich einen Deal bekommen. Also die Sache kann...
Ich bin auch nicht zuversichtlich, überhaupt nicht. Ich
sage, aber
das ist die Hoffnung. Ja, ich will da auch eine Eskalation.
Der Iran selbst, also beziehungsweise diejenigen, die diesen Militärjunta, muss man sagen, die Führung hat, ist auch gespalten. Und zum Beispiel der Präsident Pezeshkian hat nichts zu sagen. Laut der iranischen Verfassung ist nach dem Staatsoberhaupt der Präsident der wichtigste Mann. Und er wurde einfach stillgestellt, weil er gemäßigte Position vertritt. Und ob sie bereit sind, vor allen Dingen auf Nukleartechnologie zu verzichten, das möchte ich bezweifeln. Sie meinen gut, dass sie will ja gar nicht, Trump will ja gar nicht, dass der Iran dieses Arsenal rausrückt oder diese Technologie. Das möchte ich bezweifeln, weil dann auch als Entertainer, da muss er was gewinnen. Was ist sein Gewinn?
Was
sein,
hat er bei Venezuela gewonnen? Genau.
Da blickt ja im Prinzip alles beim Alten, aber die Bilder gab es. Venezuela hat eine andere Dimension.
Ja, aber Iran hat eine ganz andere Dimension, absolut klar. Aber Trump hat die gleiche Dimension, die er vorher hatte. Eben eine, bei der relativ also uns auch erratisch erscheinende Entscheidungen getroffen werden und Wichtigkeiten da sind. Ich meine, inmitten dieses Krieges hat er die Sanktionen auf iranisches Öl aufheben lassen. Also das finde ich einen Schachzug, der eigentlich gar kein Schachzug ist. Das ist wie Mensch ärgerlich nicht spielen und das ist wirklich... Ja, also Sie sehen keine hohen Chancen, dass dieser Krieg bald beendet wird, folge ich daraus.
Ich fürchte nicht, gerade auch, wenn wir uns vor Augen halten, was er erreicht haben soll. Also vielleicht wird der Krieg irgendwie beendet, aber die Ziele sehe ich nicht erreicht, den Zweck sehe ich nicht erreicht. Und das Fürchterlichste ist eben, wenn ein angezähltes Regime die Möglichkeit behält, die eigene Bevölkerung weiter auf diese Art und Weise zu unterdrücken, ja, dann haben wir einen unguten Vorläufer.
Wir sind am Ende der Sendung, Herr Aschgari. Es tut mir leid. Vielen Dank Ihnen für den Besuch, Herr Ross, Herr Bachmann und Frau Scheller, für diese Diskussion, die sicherlich nicht die letzte zu diesem Thema sein wird. Morgen schauen wir auf eine ganz andere Region, Katastrophe im Sudan. Was muss der Westen tun, fragen wir dann. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Schönen Abend noch bei Phoenix. Tschüss.